Heiko Thieme spricht Klartext. Der Heiko Thieme Club.
Mein Name ist Moimir Hlinka und ich bin CEO der ACFIF International, der unabhängigen Vermögensverwaltung in Zürich.
Ja, und heute haben wir noch einen zusätzlichen Interviewpartner. Eine schöne Diskussionsrunde.
Heiko Thieme, globaler Anlagestratege.
Ja, wir treffen uns hier in Zürich. Kommen gerade von Davos. Bei Herrn Hlinka treffen wir uns. Und da würde ich sagen, wir treffen zwei Legenden aufeinander, also viele Börsenradio-Hörer sind Fans von beiden. Und ich unterbreche die gerade, wir sind nämlich schon mitten in einer Diskussion, was Sie nämlich vom Börsenjahr 2020 erwarten. Was erwarten Sie vom Börsenjahr 2020?
Also zunächst mal Legende, also sicher nicht zwei Legenden, beim Herrn Thieme unterschreibe ich es, weil er schon in meinen Jugendjahren in vielerlei Hinsicht mein Vorbild gewesen ist. Und wir diskutieren gerade über das Thema Nummer eins, das Zinsniveau. Wir hatten im Jahre 18 einen Absturz im Dezember, der komplett aus der Luft gegriffen kam. Er hat sich nicht angekündigt, er ist nicht rational begründbar. Und damit hatten wir auch im 19 zu kämpfen, aber es war nicht mehr und nicht weniger als eine Rückkehr zur Normalität. Das war eine Zäsur, die müssten wir ausklammern. Die Frage ist, was werden die Notenbanken machen? Meine Antwort darauf, die Zinsen werden historisch unten bleiben. Wir haben keine vergleichbaren Vergleichswerte. Das heißt also, wir haben eine Situation, die wir historisch betrachtet über diesen Zeitraum nie hatten. Und die Alternativlosigkeit der Aktien manifestiert sich immer mehr und sie ist noch nicht im Markt angekommen. Und ich gehe davon aus, dass wir, ich habe schon bei unserem letzten Interview gesagt, dass das 19 für eine große Überraschung in Richtung aufwärts sorgen kann und auch sorgen wird, meiner Meinung nach.
Ja, dann sind wir uns einer Meinung und ich muss sagen, das wurde ja auch bei uns gestern gerade im kleineren Kreis in Davos diskutiert in unserer Runde. Wenn ich die Historie nehme, dann wäre das Jahr 2019 historisch betrachtet noch ein gutes Börsenjahr, aber nicht so stark wie das vorgehende. 2020 ein gutes Jahr, meine ich jetzt. Und 2019 brachte 25 bis 30% im Schnitt ein, wenn man den Dow Jones und DAX als Basis nimmt und vergleicht es mit Ausgangsbasis Dezember 2018 mit dem Schlussstand, den wir im vergangenen Jahr gesehen hatten. Aber solche Jahre, die danach folgen, bringen normalerweise einen Gewinn zu 70% aller Wahrscheinlichkeiten um die 6 bis 9%. Das wäre der Normalfall. Und das, was Sie jetzt gerade sagen, ist wichtig. Wir sind in einer Ausnahmesituation, weil wir eine totale Neubewertung haben, indem wir keinen Zins haben. Denn die vergangenen Vergleiche beziehen sich auf einen Zins für 10-jährige Anleihen. Da steht mindestens eine 3 vor dem Komma, wenn nicht sogar eine 4. Wenn die 3 oder 4 auf 0 steht, sogar im deutschen Bereich auf Minus steht, dann kann man sagen, in Relation zum Rentenmarkt, als vergleichbare Anlagealternative, ist der Aktienmarkt heute mit 30 bis 40% noch unterbewertet, obwohl er historisch betrachtet bereits am oberen Bereich der Überbewertung wäre. Nicht am obersten Bereich, deswegen sage ich, wir sind anspruchsvoll bewertet, aber noch nicht so hoch. Aber sollte dieser Zins auf Dauer, und darum müssen wir definieren, für die nächsten 5 bis 10 Jahre, sich kaum von diesem Niveau weiterentwickeln nach oben, dann hat der Aktienmarkt tatsächlich DAX 20.000 eine Aussicht, relativ frühzeitig erreicht zu werden und nicht, wie ich jetzt meine, 15.000 in diesem Jahr zu werden, sondern wir können dann die 20.000 anschauen und dann ist selbst die gestern in Davos genannten 30.000 keine Illusion für dieses Jahrzehnt.
Kann mich nur anschließen, das ist selten, dass einer meiner Gesprächspartner hundertprozentig meine Meinung teilt. Und ich halte diese Bewertungsniveaus auch überhaupt nicht für utopisch, weil jeder soll sich bitte eine einfache Zinsrechnung machen und soll einfach mal rechnen, was eine Bundes- oder irgendeine Staatsanleihe mit einem Coupon X über 10 Jahre bezahlt, wenn der Zins bei 4% ist. Und er soll genau die gleiche Rechnung machen, wenn dieser Zins plötzlich auf Null sinkt. Und dann sieht man diese brachiale Dimension, die im Aktienmarkt noch gar nicht angekommen ist.
Okay, zwei Personen sind sich einig, dann spiele ich mal die Gegenmeinung, die muss ja auch sein. Wir waren jetzt in Davos eine ganze Woche. Kurz vor Davos gibt es immer die große PwC-Umfrage. Die war ja so schlecht wie noch nie. Also die Umfrage bedeutet, die wird gefragt, Manager, was haltet ihr, was sind eure Erwartungen? Und 70% waren eigentlich negativ eingestellt. Auf der anderen Seite fand ich sehr interessant, die Gespräche, die ich persönlich geführt habe, mit den Menschen, die ich getroffen habe. Also zum Beispiel habe ich einen Silicon Valley Investor getroffen, der sagt, es gibt viel mehr Geld als überhaupt Ideen. Oder ich habe einen Manager getroffen von Invest in India, auch sehr positiv, wie sich Indien verändert. Also da tut sich was. Trotzdem gab es so ein bisschen pessimistische Stimmung. Also so nach dem Motto, was sollen wir mit der Umwelt tun? Ist es vielleicht auch ein gutes Thema? Aber alle haben so Angst vor dem großen schwarzen Schwan. Man weiß nie, was da passieren soll. Und wenn alle in die Aktien hineinrennen und dann plötzlich alle wollen sie dann wieder raus durch die gleiche Tür, was passiert dann? Also, okay, es klingt alles logisch. Aktien werden steigen, weil... Aber ist das dann wirklich so zu garantieren? Und wie sollte man mit jemandem umgehen, der sagt, ich habe Angst, jeder hat ein anderes Profil natürlich, ich habe Angst, jetzt da in den Markt noch weiter einzusteigen?
Ja, man muss Folgendes sagen. Die Statistik, die gerade zitiert wurde, Profis, also Unternehmer sind pessimistisch, das beruht darauf, dass sie keine Vision von der politischen Seite bekommen haben, sondern die Trump'sche Politik, muss man hier erwähnen, sie ist eine zerstörerische Politik. Die Zerstörung Me Too, ich will nur die Profite haben, seine Partner, 70 Jahre lang gewachsene Partnerschaft mit Europa zu zerstören, um selber der Gewinner zu sein, der er nicht sein kann. Seine China-Verhandlungen sind in meinen Augen eine, ich würde es mal dramatisieren, eine einzigartige Katastrophe. China ist der Konkurrent von Amerika um den Rang des ersten Platzes und den wird China übrigens in diesem Jahrzehnt gewinnen und nicht Amerika. Das ist rein zahlenmäßig der Fall. 1,4 Milliarden Menschen im Vergleich zu 325 Millionen und ein China, was ein Wachstum hat, je nachdem, wie man es definiert. Einige sagen, die 6% sind getürkt. Die anderen würden sagen, sogar, es gibt einige, sagen, das ist sogar etwas gemauert. Die ist gar nicht, die ist etwas höher, als sie dargestellt wird. Lassen wir es mal offen und sagen, China wächst in den nächsten 10 Jahren irgendwo zwischen 4 bis 6, 6,5%. Nehmen wir den unteren Bereich 4, wäre fast doppelt so viel, wie Amerika auf natürliche Weise wachsen kann in diesem Jahrzehnt. Also hat sie noch eine Nase vorne. China ist zurzeit in den offiziellen Zahlen unterhalb Amerikas. Bruttoinlandsprodukt liegt ungefähr bei 15 bis 16 Billionen. Amerika liegt bei 21 bis 22 Billionen. Aber wenn man die innere Kaufkraft noch hineinnimmt, die eigentlich eine realistische volkswirtschaftliche Betrachtungsweise wäre, dann ist China fast schon jetzt so weit wie USA, einige sagen sogar voraus. Meine Schlussfolgerung ist die, wir werden in diesem Jahrzehnt den Wechsel sehen von Amerika zu China. Deswegen hatte ich ja auch in Davos gesagt, das vergangene Jahrzehnt gehörte Amerika. Das kommende Jahrzehnt, das jetzt gerade begonnen, das gehört China. Und wenn ich gleich weiter das Thema noch greifen darf, Indien kommt danach. Dann haben wir das nächste Jahrzehnt auch schon abgehakt, zwischen 2030 und 2040. Und danach kommt der Kontinent called Afrika. Dann beschäftigen wir uns damit. Das sind ja auch die Megatrends, wenn man so will. Also China, Indien, Afrika. Amerika bleibt ein führendes Land. Auf die Einzelperson bezogen wird es immer noch das wohlhabendste Land mit der Welt sein, was eben weniger Menschen sind als in China oder in Indien. Aber letzten Endes müssen wir uns fokussieren auf diese Länder. Deswegen habe ich zum Beispiel China mit als einer der Präferenzen im Portfolio, als Empfehlung, aber nur mit 5%, weil es eben außerhalb der Sphäre USA und Europa liegt, wo ich nur Deutschland mit 20% bewerte, USA mit 20%, dann China und Japan, weil sie betrachtet von der Bewertungsbasis deutlich niedriger ist als die im Vergleich bezogenen anderen Länder. Das wäre sagen die Globalstrategie. Aber viel wichtiger ist natürlich dann, was macht man im speziellen Bereich, auf Einzelwerte, einzelne Sektoren auch, was sind die führenden Sektoren. Und noch ein Stichwort zu Davos, wo ich sehr kontrovers bin mit vielen Leuten und was sehr unpopulär bin, was ich mir nie leisten könnte als Politiker zu sagen, das Wort Sustainability wird überaus strapaziert. Wir fokussieren uns auf etwas, das meines Erachtens falsch angegangen wird. Ich bin für die Entsorgung der Umweltverschmutzung, absolut, weil wir das regeln können, nicht wahr? Wir können nicht unseren Abfall von Europa nach Asien schicken und dann es ins Mittelmeer, ins Meer, in den Pazifik hineinschmeißen. Wir müssen uns selbst entsorgen, sauber sein. Aber das, was wir wollen, was die Jugend will, den Stopp unserer herkömmlichen Industrien, unserer herkömmlichen Energiequellen, die sofort einzustellen, uns auf Solar und Wind, nicht wahr, und Hydro zu konzentrieren, das ist eine Illusion. Wir würden in eine Depression, ich rede so Depression, verfallen, wenn wir es ad hoc machen würden. Das ist ein Übergang, den wir graduell vornehmen müssen. Ich gebe zu, es ist schlecht bisher verkauft und kommuniziert worden. Wir haben zu sehr die Betonung auf die existierenden Rohstoffquellen gesetzt. Aber den totalen Abbau, wie es auch von Greta gefordert wird, als junge Person, verständlich. Nur junge Menschen wollen mitunter etwas Radikales und wissen dabei nicht, welche unmittelbaren und längerfristigen Auswirkungen es hätte. Also eine katastrophale Welt, die hier vorgestellt wurde in Davos. Und ich meine, wir müssen etwas moderierter sein.
Ja, also war jetzt ein schönes Statement, aber eigentlich nicht die Antwort auf meine Frage wirklich genau. Also die können vielleicht Sie besser beantworten, Herr Linker, wenn ein Mandant reinkommt und sagt, alles super gelaufen, aber ich habe Angst, jetzt neu in den Markt einzusteigen. Was antworten Sie?
Ich werde Ihre Frage sofort beantworten. Ich möchte noch Herrn Thieme in einem Punkt ergänzen. Was die globale Allokation angeht, ist etwas, was auch in unserem Portfolio ist. Übrigens auch in unserem Radio-Echtgeld-Portfolio. Das ist Russland. Alles, was Herr Thieme gesagt hat, unterstreiche ich doppelt, dreifach. Afrika ist etwas, was im Moment gar nicht auf dem Fokus ist und das wird kommen. Das steht fest. Also nicht Rohstoffe, sondern es werden sein Service, es wird sein Infrastruktur, es werden Dienstleistungen sein und so weiter und so weiter. Das zu diesem Thema. Und nun zur Beantwortung Ihrer Frage. Wenn man reinklopft und sagt, Aktien alternativlos, alles gut, ist denn überall breiter Sonnenschein? Nein, ist es nicht. Und es ist auch in den letzten, wenn ich die Geschichte des Dow Jones sehe, und der ist mittlerweile 140 Jahre alt, 1885 glaube ich, oder 1896.
Zwei Daten kann man benutzen, nicht wahr? 96 ist der offizielle Dow Jones.
Genau.
Wohl, aber 85 fing zum ersten Mal an, eine Art Dow Jones mit weniger als 12 Werten zu haben.
Korrekt. Und wenn ich die Geschichte des Dow Jones quasi als Grundlage nehme, ja, man muss sich das bitte mal anschauen, was wir dazwischen hatten. Und davon rede ich nicht, ein Fiscal Cliff. Und ich rede auch nicht von 9-11, sondern ich rede hier von dem Jahrhundertcrash. Ich rede hier von dem Crash in den 20ern. Ich rede hier von dem Internetcrash oder dieser brutale Crash 87. Das sind Zäsuren gewesen. Und in einem Langfristchart ist es nichts anderes als ein kleines Häkchen. Und wenn ich heute mit jemand spreche, dann würde ich die gleiche Antwort sagen, als es vor 100 Jahren gewesen ist. Aktie hat Weltkriege überdauert. Und Aktie ist mit Abstand unantastbar die effizienteste Anlageklasse, die es hier gibt und geben wird. Und wir haben politische Risiken weltweit, keine Frage. Aber die Ernsthaftigkeit dieser Risiken ist nicht zu vergleichen mit denen, die Sie aus der Vergangenheit kennen. Nehmen wir nur einfach einen Irakkrieg. Das waren wirkliche Risiken, wo die Welt am Rande eines dritten Weltkriegs gestanden ist. Natürlich haben wir heute Syrien, natürlich haben wir heute Türkei, natürlich haben wir heute immer noch Nordkorea. Natürlich gibt es diese Krisenherde. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, wie viel im Jahre 19 entschärft wurde von diesen brandgefährlichen Herden. Also man muss am Ende des Tages die Kirche im Dorf lassen und soll sich nicht nach den geopolitischen Risiken richten, die definitiv immer einen sehr kurzfristigen, einen schockartigen Impuls haben, der sich aber sehr, sehr rasch wieder nivelliert. Es sind die langen Prozesse, die schleichenden Prozesse, die gilt es zu erkennen. Und das ändert, wie gesagt, an der Alternativlosigkeit der Aktie für die Zukunft herzlich wenig.
Da ist noch eine Sache dazu. Wenn du sagst, ich hätte die Frage nicht beantwortet, ich wollte einmal die Basis setzen, auf der wir uns befinden. Warum sind die befragten Unternehmen so pessimistisch? Warum haben sie nicht die Vision? Weil die Politik ihnen nicht die Basis dazu gibt, sie verunsichert. Und diese Umfragen haben für mich nur einen historischen Wert, weil sie nicht nach vorne schauen. Es gibt wenige Menschen, wenn man sie befragt, wie seht ihr die Zukunft? Sie reflektieren die Vergangenheit und transportieren sie auf die Zukunft. Anstatt zu sagen, wir haben den Boden erreicht und ab jetzt wird es besser. Das heißt, das Jahr 2019 wurde ja vor einem Jahr, 2020 wurde vor einem Jahr angesehen als das Jahr, wo wir fast garantiert eine Rezession hätten. Warum? Weil wir den längsten Wirtschaftsaufschwung seit 10 Jahren haben. So etwas hat es noch nie gegeben in der modernen Geschichte, zurückgehend auf 1850. In Amerika hat es noch nie einen Aufschwung gegeben, der 10 Jahre und länger gedauert hat. Wir haben zwar an der Börse eine Bässe gehabt, eine sehr kurze Bässe, wir sprachen vom Dezember 2018, die künstlich war, auch politisch indiziert war aus meiner Sicht und voll überwunden wurde. Aber was wir nach wie vor haben, wir haben einen Wirtschaftsaufschwung ohne Unterbrechung. In Deutschland hatten wir temporäre Rezession, definiert 2 negative Quartale. In Amerika haben wir es bisher nicht gehabt und die heutige Erkenntnis ist die ich bereits vor einem Jahr schon auch prognostiziert hatte. Wir werden keine Rezession bekommen in diesem Jahr. Wir können sie frühestens im nächsten Jahr bekommen. Und jetzt greife ich schon vor, auch das ist schon vielleicht in Frage zu stellen. Es muss nicht dem traditionellen Zyklus kommen. Da kommt das, was hier gesagt wurde mit den Zinsen. Wenn die Zinsen so niedrig bleiben und alles spricht dafür, wenn man Frau Lagarde sich anhört, sie wird keine radikale Veränderung von Herrn Draghi nehmen. Wir werden auch beim niedrigen Zins bleiben und deswegen muss der deutsche Anleger eines lernen, die Alternative mit dem Sparkonten, Gelder zu verdienen, ist vorbei. Wir werden keine 10-jährigen Anleihen auf Sicht von 3 oder 4% bekommen. Obwohl ich meine, Normalität wird sich in den nächsten 20 Jahren wieder einstellen können. Aber die Frage ist viel wichtiger, die von Ernst Welteke gestellt wurde, dem früheren Bundesbankpräsidenten, in unserer Sitzung. Sind wir nicht in einer total anderen Phase, weil das Herkömmliche bisher nicht mehr existiert? Warum? Weil wir in einer neuen Phase sind unserer Revolution, nicht mehr der Industrierevolution, sondern der technologischen Revolution, die nämlich eine deflatorische Entwicklung eingeführt hat, die uns allen zugutekommt. Das heißt, wir haben noch eine Preisstruktur. Ich greife mal zurück auf die letzten 50 oder 60 Jahre. Schauen wir uns den Halbleitersektor an. Die Halbleiter haben eine drastische Preisreduzierung der letzten 60 Jahre erlebt, die sich kein Mensch vorstellen konnte. Das, was einmal, um jetzt ein Beispiel zu nennen, 1000 Euro kostete, nur als Einheit, was es immer war, kostet heute nicht mal 1 Euro. Das ist eine Preissenkung von 99,9%. Und wer profitiert? Wir alle davon. Wenn ich heute mir ein Smartphone anschaue, man kann Smartphones schon kaufen mit 200 Euro bis hinauf auf 1000 Euro. Aber wenn ich diese Smartphones heute vergleiche, in der Leistung sind sie größer als die Großraumcomputer vor 40 oder 50 Jahren und die kosteten Millionen. Das heißt, wir haben uns an diese Preissenkung gewöhnt und erstaunlicherweise war die Deflation nicht wachstumszerstörerisch, sondern die wachstumsfördernd. Und das geht weiter auf den weiten Bereichen der Medizin, der Erziehung und bei der Energieversorgung. Wir werden eine deflatorische Entwicklung in den nächsten Jahrzehnten erleben, von denen sich keiner Gedanken machen konnte. Und jetzt kommt der letzte Satz. Und dadurch können wir die bisher hohe Weltverschuldung auch tatsächlich bezahlen. Niedrige Verzinsung und Steigerung in der Produktivität zu einem niedrigeren Preis, was es bisher in dieser Form noch nie gegeben hat.
Unterstreiche ich dreimal und vor allen Dingen, was der Thieme gesagt hat, das möchte ich noch genau herausgreifen. Sie wissen, dass ich jemand bin, der die Crash-Propheten verteufelt, weil die Geschichte hat uns eines Besseren belehrt. Und wir müssen eine Sache herausnehmen. Ich habe vor einigen Jahren, und deswegen finde ich es gut, dass man das auch verifizieren sollte, dass wenn jemand vor 10 Jahren gesagt hat, die Eurozone gibt's nicht mehr und die Märkte crashen und das Gold geht auf 10.000, 20.000, dann soll man es bitte heute begründen, wieso diese Falschaussage getroffen wurde. Und eine Sache, ich habe vor 5, 6, 7 Jahren gesagt, wir betreten eine neue Epoche. Und das habe ich mit Ihrem Sender, ich weiß nicht, wie oft ich das gesagt habe. Und nun ist diese Epoche da. Drum fand ich das hervorragend, dass der Team mir das auf den Punkt gebracht hat. Wir haben jetzt diese neue Epoche. Wir haben eine deflationäre Entwicklung. Unsere Wirtschaft basiert nicht mehr auf Inflationssubstanzen, sondern es ist eine leicht deflationäre Entwicklung. Und das bringt ein ganz neues Licht ins Spiel. Und solange das Spielchen so läuft, nehmen wir den Fall Deutschland heraus. Sie haben 80%, glaube ich, Ihrer Zuhörer sind Deutsche. Der Sparer wird enteignet. Dadurch werden die Strafzinsen bedient und bezahlt. Das heißt, das, was die Sparer nicht mehr verdienen, das ist als Durchlauferhitzer dafür, dass die Staatsentschuldung, dass diese Maschinerie läuft. Und solange die Enteignung der Sparer vor sich geht, was immer noch, das korrigieren Sie mich, Herr Thieme, ich glaube, das 100-fache des Volumens ist, was im DAX investiert ist. Die Kapitalisierung des DAX ist noch nicht einmal 5% dessen, was die Deutschen gespart haben. Ja, und solange diese Maschine läuft, dass auf Enteignungsbasis der Sparer die Zinspolitik der EZB läuft, dann wird es tatsächlich zu einem Dauerzustand, nicht eine halbe Dekade, sondern ein Dauerzustand, weil wir mathematisch aus diesem Spiel bereits jetzt schon gar nicht mehr herauskommen.
Dazu nur noch von den Zahlen her, man muss sie etwas relativieren, aber Sie haben vollkommen recht. Der DAX ungefähr 2.000 Milliarden sind die 30 Werte wert, ein bisschen mehr zurzeit. Wenn ich den deutschen Sparer anschaue, der Sparkonten hat, der hat ungefähr 4 bis 6 Billionen, das 2- bis 3-fache. Wenn dieses Geld von dem Sparer jetzt nur teilweise in den DAX käme, dann würden wir nicht vom DAX jetzt 13.600 sprechen, wir würden vom DAX sprechen, der bei 30.000 liegen würde. Denn und den Notstand wollen wir ja nicht haben. Dann werden die Unternehmen vom Kurs-Gewinn-Verhältnis so hoch, dass natürlich jede temporäre Überraschung auch Crash-ähnliche Momente kommt. Noch ein Stichwort zum Crash. Für mich ist der Crash, erstens die Definition als starker Rückgang von über 30% in kurzer Zeit. Kann bis zu 50% gehen, wie wir gesehen haben. Ein Crash ist die einmalige Chance, noch etwas Billiges zu kaufen. Crash wird immer als negativ gesehen. Das Beste, was einem Investor passieren kann, einen Crash zu haben. Selbst wenn ich den Crash voll selber erlebe, es sei denn, ich bin geleveraged. Deswegen war nicht vor Leverage. Leverage macht einen bankrott und wer kein Geld mehr hat, der kann nicht investieren. Aber wer investiert ist, und ich nehme es als Beispiel, nehmen wir mal die führende Börse. Wir sind ja eine Randbörse in Deutschland. Ich war der Dow Jones Index in Amerika genommen. Die Börse, die immerhin insgesamt 53% des Weltmarktes ausmacht, nicht wahr? Wenn man das bedenkt, 53% der Weltmärkte ist ja Amerika. Und wenn man sich diese Börse anschaut und sagt, okay, was kann passieren, wenn die Börse einmal hinuntergeht? Das sind die einmaligen Kaufchancen. Damals, 1987, jetzt also vor 33 Jahren, wenn man sich's anschaut. Wenn man sich anschaut, was da passiert ist. Wir waren von 2700 auf 1700 gefallen. Für viele Leute ging das Licht aus. Ich war, es wurde dunkel und ich hatte damals schon den Satz geprägt, wie am dunkelsten ist, beginnt ein neuer Tag und ich sehe dies als einmalige Kaufchance an. Nehmen wir mal zwei Fälle an, das ist für unsere Zuhörer wichtig. Wer am Höchstpunkt am 10. Oktober noch, oder am Ende August 1987 gekauft hat, da war der Dow Jones bei 2700, hat er sein gesamtes Kapital dort investiert, aber voll bezahlt, nicht geborgt. Der ist 6 Wochen später 40% gefallen. Hat von seinem Vermögen, ich meine, es wäre eine Million, hat also 400.000 verloren. Das ist ja eine einzige Katastrophe. Was war passiert? 2 Jahre später war er wieder bei 1 Million und heute ist diese Million das immerhin 100-fache Wert. Nee, Entschuldigung, 2700, das zehnfache Wert. Das zehnfache, 2700, wir sind jetzt bei 29.000, das zehnfache Wert, aber das zehnfache Wert im Vergleich zum DAX. Ohne die Dividenden. Und mit den Dividendenzahlungen kommen wir auf das über 20-fache. Das heißt, der ist 20-facher plus Millionär und würde sagen, genau wie hier gesagt wurde, es ist eine Fußnote, eine kleine Fußnote der Crash, den wir damals erlebt haben. Und es spielt gar keine Rolle, ob man bei 2700, also 6 Wochen vor dem Crash gekauft hat, am Höchstpunkt, oder ob man einen Tag nach dem Crash bei 1700 gekauft hat. Im Endeffekt wurde man in beiden Fällen mehrfacher Millionär, wenn man an der Börse war. Und langfristig gesehen gibt es für mich einen Satz, den ich seit mindestens jetzt 30 oder 35 Jahre predige. Und immer wieder steigt die Börse. Warum? Es ist die Beteiligung an dem volkswirtschaftlichen Fortschritt. Und ich glaube nicht, dass wir trotz aller Kritiken, deswegen habe ich die Umweltfrage genannt, die Sustainability, man hat ja heute den Eindruck, als ob die Welt, die Zukunft für die Jugend dunkler ist, als was hinter uns liegt. Und ich behaupte, nein, was vor uns liegt, ist dynamischer als alles andere, was wir bisher erlebt haben, weil wir auf neue Technologien zurückgreifen werden. Wir werden im Krankheitsbereich, im Lernbereich, werden wir so viel größere Effizienten erzeugen auf deflatorischer Basis, weil das, was man jetzt bekommen kann, so viel preisgünstiger ist, als das, was wir jetzt schon haben, dass die Jugend davon profitiert. Und die Jugend wird auch vernünftig sein, damit umzugehen, aber zu sagen, wir müssen uns alle einschränken, wir dürfen nichts mehr tun, das ist eine falsche Strategie. Das ist eine Strategie, des Vogel-Strauß-Strategie, Kopf in den Sand stecken, nichts zu machen. Ich bin für die Umweltsäuberung, ja. Aber Sustainability kann, wenn man so wie ich es interpretiere, auch als Rückschritt ansehen, weil wir wollen stagnieren. Wir wollen nur alles erhalten. Die Welt ist in einem ständigen Umwälzungsprozess, ob Vulkane und andere Veränderungen. Da wenn man sich mal anschaut, wir waren ja gerade in Davos in der Schweiz, was ich auch gestern gesagt habe, vor 20 Millionen Jahre plus minus ein paar Jahre dazu oder abgerechnet, gab es keine Schweiz. Es gab keine Berge. Es war erst der Mittelmeereinbruch, der dann die Schweiz kreierte. 20 Millionen machen eine lange Zeit sein, aber bei einer Welt, die 4 Milliarden Jahre alt ist, ist das ein kleiner Zeitraum. In anderen Worten, ständige Veränderung.
Herr Linke, wie viel Zeit haben Sie denn eigentlich für uns?
Genug.
Genug, okay.
Wenn ich eine Legende hier habe, habe ich genug Zeit. Das sollst du nicht senden.
Man darf den Hörern durchaus verraten, also Herr Thiem und ich, wir waren ja in Davos eine Woche, und dann habe ich zu Herrn Linke gesagt, ich komme einfach mal vorbei auf dem Rückweg nach Deutschland. Herr Linke wusste nicht, dass sich der Herr Thiem mitkommt. Bevor wir auf Aktien zu sprechen kommen, vielleicht ein paar persönliche Sachen oder für den Hörer vielleicht mal so herausarbeiten, wo Sie sich übereinstimmen und wo Sie vielleicht doch ein andere Ansätze haben. Wo haben Sie den Herrn Thieme zum ersten Mal wahrgenommen, Herr Linke?
Das wird schwierig, Gegensätze, weil das darf ich ruhig verraten, weil ich verfolge die Arbeit des Herrn Thieme schon seit 30 Jahren, weil ich bin zwar erst 52 Jahre alt, aber ich mache diesen Beruf auch schon seit 30 Jahren. Und schon damals habe ich mich mit seinen Aussagen mehr oder weniger sehr, sehr intensiv beschäftigt. Und der Thieme ist über eine lange, lange konstante Zeit jemand, der sich selbst authentisch und der auch extrem am Markt geblieben ist. Und es deckt sich einfach nun mal nicht, weil der Herr Thieme vor mir sitzt. Wäre ich anderer Meinung in bestimmten Punkten, würde ich es ihm sagen. Aber es deckt sich tatsächlich vielleicht bis auf die marktpsychologische Ausrichtung, die wir, so wie Sie das ja kennen und die Zuhörer von mir auch kennen, die ist bei uns im Fokus. Aber was die Markteinsicht angeht, was die geschichtliche Betrachtung der Märkte angeht, was die Philosophie der Aktie und diese Affinität zur Aktie an sich angeht und diese Rationalität, die beim Herrn Thieme seit Jahrzehnten authentisch geblieben ist, auch wenn er kritisiert wurde, auch in Zeiten, wo es mal nicht so doll gelaufen ist, ist er absolut bei seinen Aussagen geblieben. Und das ist etwas, was uns verbindet, weil wenn Sie meine Aussagen vor 10, 15 Jahren verifizieren und das Internet erlaubt es, das ist das Gute daran, dann werden Sie alles das erkennen, wonach wir das Geld der Kunden verwalten. Wir tragen die Verantwortung fürs Kundengeld. Und wenn jemand Ihnen Ihr Vermögen anvertraut, dann müssen Sie alles dafür tun, um es sorgfältig und auch nach bestmöglichem Gewissen zu verwalten. Und die Rationalität ist der beste Ratgeber. Angst, Panik sind keine guten Ratgeber. Das sieht man ja immer wieder. Und es ist genau so, dass das die Verbindung ist, wo ich einfach sage, es ist über einen immens langen Zeitraum dieser Philosophie, die wir teilen. Das darf ich mir erlauben, so zu sagen.
Okay, dann schlage ich vor, lassen Sie uns über Aktien sprechen. Ich habe da beide Profis. Herr Thieme regelmäßig macht Aktienempfehlungen. Wir sprechen über Aktien, Herr Linker. Eine Aktie, wo ich weiß, sind in beiden Depots und Empfehlungen drin, ist die Wirecard. Ihre aktuelle Meinung zu Wirecard?
Wirecard war für mich im November 2017 mit einem Interview mit Antje Erhardt die Aktie des Jahres für 2018. Und ich muss zurückgehen. Wirecard wurde die Aktie des Jahres 2019 im November 2018. Hatte ich das für die Aktie werden. Dann könnte der Skeptiker sagen, das war ja nichts, das war ja ein Flop von Herrn Thieme. Die Aktie ist am Jahresende plus minus, vielleicht sogar minus gewesen. Und ich sage, ich habe für Hebelprodukte ungefähr 1000% verdienen können für den Kunden. Und wer mir gefolgt ist und auch mal Gewinne mitnimmt, Gewinnmitnahme verarmt, der bekannte nicht, der konnte 100% verdienen. Deswegen nenne ich es kein Flop, sondern es war die beste DAX-Aktie, wenn man sie aktiviert im Portfolio hat. Ich habe das gleich jetzt nochmal betont gehabt vor Jahresende. Die Wirecard ist für mich eine Aktie, die 175 bis 225 Euro wert sein kann in diesem Jahr. Habe dann allerdings einen Zusatz gemacht, nachdem ich mich mit der Wirtschaftswoche beschäftigt habe, mit dem Artikel und die Vorwürfe mir angeschaut habe. Und die sind massiv. Sind auch gut recherchiert oder scheinen gut recherchiert zu sein, zu sagen, wir haben das Büro in Dubai aufgesucht und haben nur einen Briefkasten gesehen. Das macht mich stutzig. Und da habe ich folgende Schlussfolgerung gezogen, auch unseren Anlegern, auch im Heiko Thieme Club und auch in meiner täglichen Hotline, die ich ja seit 33 Jahren betreibe, 6-mal in der Woche, gesagt, passen Sie auf, lassen Sie alles, was Sie haben in Wirecard im Portfolio. Bitte nicht verkaufen. Aber kein neues Geld jetzt anlegen. Warum? Weil ich erst einmal von dem Unternehmen wissen will, was macht ihr an Geschäften im Nahen Osten, denn ich kaufe keine Katze im Sack. Deswegen bin ich auch gegen Bitcoin von vornherein gewesen, weil ich gesagt habe, wenn ich den Eigner, den Erfinder dieses Bitcoin nicht kenne und keiner kennt ihn, dann ist das für mich eine Katze im schwarzen Sack und das ist keine Anlagestrategie. Das ist wilde Zockerei, das kann jeder machen, wie er will. Also, Wirecard ist im Portfolio, auch bei uns in dem Modellportfolio, was ich für einen Freund betreue, nicht wahr, drin gelassen, ist zurzeit übrigens jetzt schon in der dritten Januarwoche der beste DAX-Wert, den wir haben, mit einem Plus von 35%.
Okay. Ja, als ich Sie gerade begrüßt habe, hat die Wirecard die 140 Euro wieder erobert, ist somit über der 200-Tage-Linie, was für mich eigentlich nicht so signifikant ist. Für mich ist eine Sache signifikant, das ist der KPMG-Bericht. Der kommt die nächsten Wochen. Warten wir ab. Es ist ein Papier, ich habe es von Anfang an gehalten, wir haben sie schon länger im Portfolio, manche Kunden sehr, sehr hoch im Gewinn, manche Kunden sogar jetzt immer noch im Verlust. Ist für mich zweitrangig. Ich schließe mich in einem Punkt in mein Team an, dass ich sage, kein neues Geld rein, aber im Moment dieses Papier laufen lassen. KPMG-Bericht wird sehr wichtig. Ich bewerte diese Aktie auch mit einem Ziel von 160 bis 200. Das ist mein Ziel. Die 160, wobei kann ich sagen, kann sehr, sehr, sehr kurzfristig sein. Das kann theoretisch nächste Woche sein. Weil wenn der Bericht kommt und es werden tatsächlich die massiven Dinge, und da ist definitiv Dubai, es ist nicht mal Singapur, es ist nochmal Indien, es ist tatsächlich, Dubai. Schließe ich mich voll an, Dubai. Wenn das KPMG entkräftigt, dann sehen wir eine brachiale Rallye in diesem Papier und dann kann definitiv Wirecard im DAX dieses Jahr die Nase vorne haben.
Und jetzt kommt ein technischer Faktor hinzu. Wir haben ja die größten Leerpositionen in einem DAX-Titel, die sind Wirecard. Und wenn sich jetzt von den ausstehenden Aktien 15-20% quasi zwangsmäßig eindecken müssen und der Druck wird größer, wenn nämlich die Short-Position bei 130 aufgebaut, bei 120, bei 110 nochmal und bei 105, der schwitzt, der hat total eine enorme Schieflage. Und Leerverkäufer machen normalerweise sehr seriöse Analysen, aber in diesem Fall erscheint es mir zwei Dinge, die ich habe. Bei Wirecard, was ich immer kritisiert hatte, war die sehr dürftigen Aussagen des Managements. Die Führungsspitze hat sich nicht gut erklärt. Aber was ich betrachtet habe, und das geht ja auf unser gemeinsames Geschäft, den Heiko Thieme Club zu, wir benutzen ja Wirecard. Und ich bin Praktiker. Ich sage, was ist denn die Schule des abstrakten Denkens, ist der Markt. Wenn wir es benutzen, kann ich ja nicht sagen, das Produkt ist unmöglich. Das Management mag schlecht sein. Aber, oder in der Erklärungsbedürftigkeit nur, das Produkt ist gut. Und wenn das Produkt gut ist, dann hat Wirecard eine enorme Chance. Und da würde ich dem zustimmen, die 160 können wir jeden Tag sehen. Wir sind ja vor wenigen Tagen noch. Wir sind hier noch zu Jahresbeginn, waren wir bei 103 gewesen. Von 103 auf 140, das sind über 35% plus. Der deutsche Sparer, um das mal in Zusammenhang zu nehmen, wer heute aktuell ein deutsches Sparkonto hat, der muss ungefähr 200 bis 300 Jahre warten, um auf diesen Betrag zu kommen, wenn überhaupt. Also da reden wir von legendären Jahrhunderten, die wir haben. Und wer da die Börse angreift und sagt, die Börse ist eine Spekulationsbude, nein, ganz normale Anlage. Aber wir müssen auf eines natürlich auch, das würde mich interessieren, hier, was mein Partner jetzt sagen würde in der Vermögensverwaltung mit 30-jähriger Erfahrung. Ich bin seit 50 Jahren jetzt dabei. Wenn wir uns austauschen wollen, soll man sich auf Einzelwerte konzentrieren oder ist es auch für den Anleger interessant, sich auf ein gesamtes Portfolio zu konzentrieren, die im Index reflektiert sind?
Die Frage gebe ich doch gleich mal weiter.
Klare Antwort an Herrn Thieme, die werde ich gleich liefern. Ein ganz letzter Satz zu Wirecard. Man spricht ja davon, dass das, was jetzt im Moment passiert, ein Short Squeeze ist. Das bedeutet vielleicht für die Zuhörer nochmal, das ist genau der Punkt, den Herr Thieme erwähnt hat. Die Leerverkäufer analysieren sehr sauber, weil sie genau wissen, ich habe eine bestimmte Menge Geld, die schmeiße ich in den Markt rein, wenn die Strategie nicht funktioniert, bin ich tot. Das ist, denke, da geben sie mir recht. So, und bei der Wirecard ist es so, dass wir jetzt eigentlich ohne große Ankündigungen und ohne große Sachen haben wir gesehen, dass doch nicht so viele Käufe, aber es werden massiv viele Leerverkäufe geschlossen. Und wenn Leerverkauf schließen bedeutet, ich muss ja kaufen. Ich muss eine Position, die ich verkauft habe, wieder kaufen. Und ich denke, dass sich sehr viele Leerverkäufer im Moment aus dem Markt verabschieden, weil die das Risiko gar nicht eingehen können, dass wenn der Bericht gut ausfällt und die 20, 25 Euro an einem Tag sehen, dann wird die das alle vom Markt fegen und die würden und dann würden Hedgefonds fliegen gehen. Das letzter Satz dazu. Antwort an den Thieme betreffend Einzeltitel versus Index. Sie kennen mich mittlerweile auch schon über 10 Jahre und Sie wissen, dass wir das Geld unserer Kunden ganz strikt nach einem System verwalten. Wir haben etwa 100 Aktien, 50 Obligationen. Das ist unser Anlagehorizont. Die sind aber rausgefiltert mit externen Beratern und durch unsere eigene Research. Und dieser Titel ist quasi wie eine Speisekarte für die Kunden. Und aus diesen Einzelwerten werden je nach Bedürfnis des Kunden die Depots zusammengestellt. Das beste Beispiel ist unser Börsenradio Echtgelddepot, was eine Herausforderung ist, denn dort muss natürlich die Allokation insofern passen, weil da kann ich mir keinen Fehlschlag erlauben. Das ist eine ganz klar begrenzte Zahl und das muss einfach sitzen. Wir haben es gesehen, unsere Performance versaute die Wirecard bis dato. Das sieht jetzt wieder ganz anders aus, denn 35% seit Beginn des Jahres hat sie wieder aufgeholt. Das heißt, ich bin jemand, der nicht Fonds kauft, ich bin jemand, der nicht auch ETFs einsetzt, aus einem einzigen Grund und ich gebe Ihnen bestes Beispiel, der SMI. Wenn ich den SMI als Index sehe, dann ist dieser Index nicht brauchbar. Warum? Weil er mit 60% abhängt von Nestle, Roche, Novartis, UBS und CS. Und das ist etwas, wenn ich den Index kaufen will oder wenn ich Schweizer Aktien kaufen will, dann will ich sicherlich aus dem SMI eine Handvoll Titel kaufen, aber nicht den Rest. Und genauso ist es, wenn ich ein Indexpapier kaufe, kann ich den Index nicht schlagen. Und das ist das, was wir natürlich immer versuchen.
Was sind denn so Ihre typischen oder Aktien aus der Schweiz, die Sie im Schwerpunkt haben?
Also die wir allen Depots, einige halten wir auch in unserem Depot, das ist korrekt. Aber wenn ich aus dem SMI die Titel nehme, dann ist es für mich in erster Linie eine Sika, die aber erst seit kurzer Zeit im SMI ist. Dann ist es eine Geberit, die aber auch erst seit dem Actelion, also seit der Johnson-Johnson-Actelion-Fusion aus dem SMI rauskam. Und dafür ist dann, glaube ich, Geberit hineingekommen. Das ist sicherlich der zweite. Dann sind es natürlich die Versicherungen, das ist die Zürich-Versicherung, das ist die Swiss Re aus der Rückversicherer und eine Swisscom. Und das aufgrund ihrer Dividendenstärke und der letzte Neueinstieg, das ist die Swiss Life. Und das ist es gewesen. Das ist das, wo wir den SMI quasi in unserem Portfolio haben.
Dieser Strategie würde ich nicht widersprechen. Für denjenigen, der als Profi ja dem Kunden etwas Besonderes bieten muss, wir sprachen vom Menü, von dem erwarte ich auch, dass er mir die Spezialität nennt und sagt, ich nehme aus dem Index die für mich möglichen Gewinner. Ich mache es etwas anderes, weil ich sage, wenn der Kunde sich selbst versorgt, seine eigene Strategie fährt, dann hat er nicht die Möglichkeit, auf die Details einzugehen. Dann sage ich, betrachte den Index und sage, auf den DAX bezogen in erster Linie, wir haben im Schnitt 8,5% seit 1988 gesehen. Das ist aber ein thesaurierender Index, der die Dividenden mit einschließt. Insofern kann man es nicht mit dem Dow Jones oder anderen Index vergleichen, auch nicht mit dem SMI, der auch nicht thesaurierend ist. Aber ich kriege ungefähr 8,5%. Und ich sage, der Kunde, der Sparkunde, der bisher sein Geld auf dem Sparkonto hat mit null Verzinsung, für den ist es schon mal wichtig zu sehen, er kriegt im Durchschnitt ungefähr 8%. Und wie wir vorhin diskutiert haben, es könnte sogar mehr werden, weil wir eben den Vergleich zum Rentenmarkt nicht mehr haben, weil der Rentenmarkt bei Null ist und könnte für eine gewisse Zeit auch dort noch bleiben, obwohl längerfristig auch da wieder Normalitäten kommen könnten. In anderen Worten, der Kunde, der die Komplexität, die wir jetzt diskutieren, gar nicht so im Kopf hat, sich auch nicht täglich damit beschäftigen will, während wir uns ja täglich damit beschäftigen, nicht wahr? Und jede Krümmung des Marktes mitnehmen. Der Kunde sagt, ich möchte mich nur im Jahr einmal oder zweimal damit beschäftigen. Sage, bitte habt einen Sparplan, guck dir den ETF auf dem DAX an, es kostet dich nichts oder wenig, 0,2%. Wenn du es dem Fondsmanager gibst, 80% der Fondsmanager schaffen den Index nicht. Warum glaubst du, die richtigen Fondsmanager zu kennen? Hier haben wir offensichtlich eine Ausnahme und der Track Record spricht dafür. Und da gibt's die Lösung für mich, die ich auch in Dresden zum Beispiel vor einem Jahr gesagt habe. Ich schaue mir den Fondsmanager an, und das macht man genau wie beim Autohändler. Man geht hin und sagt, würde ich von dem Gebrauchtwagen kaufen. Und wenn der Typ mir nicht gefällt, dann kaufe ich den nicht. Wenn der mir gefällt, und ich sage, der macht einen seriösen Eindruck, ich kann mich immer noch täuschen, aber sage ich, ich kaufe einen Gebrauchtwagen. Aber mein ganzes Kapital geht nicht in das gebrauchte Auto hinein. Das ist nur Teil meiner Anlagestrategie. Das heißt, wenn ich jetzt eine Summe habe, ob sie jetzt eine Million ist, 100.000 ist oder 10 Millionen, spielt gar keine Rolle. Ich rede jetzt von Prozentsätzen. Ich würde in den statischen Bereich, den Indexfonds, mit bis zu 2/3 des Kapitals, was man hat, reingehen und sagen, und die letzte Drittel, das sind immerhin 33%, die streue ich jetzt auf die Individualität, wo ich mir Personen anschaue, die mir zeigen können, wie es geht. Und dann nehme ich nicht nur einen, sondern nehme ich 2 oder 3. Und dann vergleiche ich die mit der Performance des statischen Fonds. Und dann, wenn ich sehe und das Gefühl habe nach 1-2 Jahren, das ist eine Sache, da muss man Geduld haben, da muss man 5 Jahre sehen. Das ist absolut falsch, einen Fondsmanager daraufhin zu beurteilen, ob er in einem Jahr mal ganz hinten liegt oder auf ganz vorne liegt. Also den Gewinner zu kaufen vom Vorjahr ist ein großer Fehler. Eher den Verlierer sich anschauen. Aber der langfristige Trend heißt für mich, 3 bis 5 Jahre sich einen Fondsmanager anzuschauen. Idealerweise übrigens 10 Jahre. Diesen Zeitraum haben die wenigsten. Aber dann kann er halt 2 Zyklen erleben und mir zeigen, was hat er in den Zyklen gemacht. Und dann ist entscheidend, bringt er mir die 8,5% Schnitt oder kommt er auf 10 oder 12. Aber dass man dann hofft, dass er auf 20 oder 30 jedes Jahr kommt, das ist auch eine Illusion. Das heißt, es sind die Prozentsätze, die dabei eine Rolle spielen. Aber der individuelle Fondsmanager, der mir im Schnitt dann plötzlich 10, 11 oder 12% bringt, das ist ein enormer Unterschied zwischen 8 und 12. Das ist 50% mehr. Und das auf 10 Jahre projiziert, ist eine enorme Vermögensansparung. Und deswegen nehme ich die Mischung fix auf ETFs, wo ich sage DAX, Dow Jones, China und Japan und dann Einzelwerte oder einen Fondsmanager, der diesen Teil betreut.
Ein Satz, absolut korrekt, ein Satz zum Schluss oder zum Abschluss und zur Ergänzung zum Intime. Wenn sich jemand damit nicht so beschäftigt wie wir, ist es absolut richtig und Aktien zu kaufen ist immer, immer langfristig die bessere Alternative, als das Geld auf dem Sparbuch zu lassen, unterstreiche ich doppelt, dreifach. Und dass man dann nicht Einzeltitel wählt, weil kein Kunde und kein Laie und der sich schon mal gar nicht dafür interessiert hat, Lust, 10 Stunden am Tag vom Bildschirm zu sitzen. Aber eine Sache muss er doch tun. Ich habe das am Beispiel, ich gebe nur zwei krasse Beispiele. Der SMI, weil er sehr pharma- und finanzlastig ist, ist dafür nicht geeignet. Oder nehmen wir den Korea und den Kospi an, da ist Samsung total dominierend. Das sind Dinge, die man nicht machen soll. Aber was den S&P 500, den DAX, den MDAX, diese gebe ich Ihnen vollkommen recht.
Das heißt also, je mehr ein Index fokussiert ist auf weniger als eine Handvoll Unternehmen, dann kann ich den Index weglassen, weil die anderen Werte sind unwesentlich, wie eben gerade auch richtig gesagt wurde. Wir sind natürlich auch in einer Phase, die nicht ganz problemlos ist. Wir sind zurzeit auch an der Wall Street getrieben von 5 Werten.
Von denen die Fängaktien, die hätte ich jetzt auch noch mal eingeworfen. Also
ich habe es ja erlebt, wie es war, nicht wahr, mit den Nifty 50s. Da fing meine Karriere an, Ende der 60er Jahre.
Mit was war das?
Nifty 50s, das waren 50 Technologiewerte. Das waren damals Polaroid, nicht wahr, Eastman Kodak, das waren die ewigen Gewinner. Und von denen sind nur wenige übrig geblieben. Ähnlich wie beim neuen Markt in Deutschland, nicht wahr, um der Jahrtausendwende. Es gab noch zwei Überlebende. Bertrand ist einer davon. Ein Unternehmen, was ich übrigens auch empfohlen hatte und nach wie vor empfehlen würde, was ein gutes, aufgebautes Unternehmen ist. Das heißt, man soll keinem Modetrend nachlaufen, sondern echten neuen Trends nachlaufen. Und die Trends liegen in der Technologie, die liegen bei mir zum Beispiel, wie wir es in Davos ja auch gehört haben, nicht im Wasserstoffbereich. Ich glaube, das elektrische Auto ist vielleicht sogar im Rückblick 20 Jahre vorausdenken, wenn wir im Jahre 2040 diese Diskussion hätten, wenn ich nicht mehr da bin als 76er, zu sagen, ich werde mit 96 noch aktiv sein, ist vielleicht ein bisschen illusionär. Also kurzum, wenn man in 20 Jahren jetzt zurückschaut und sagen, der Team hatte nicht Unrecht, das elektrische Auto war nur eine temporäre Phase. Zurzeit ist es die scheinbar einzige Möglichkeit, die wir sehen. Sehr ineffizient in meinen Augen, das elektrische Auto ist. Nur die Autofirmen bounce natürlich. Warum? Weil der Druck da ist. Der Modetrend geht hin. Autounternehmen verdienen, egal ob sie einen Benziner verkaufen, einen Diesel verkaufen oder ein elektrisches Auto verkaufen. Aber sie müssen eins tun, müssen Autos verkaufen. Deswegen sind sie am Trend geladen. Ich meine, das Wasserstoffauto dürfte eins der zukünftigen Modelle sein, die wir haben. Und da ist auch viel Geld mit zu verdienen. Nur es gibt wenige aktuelle Beispiele, wo man darin investieren kann.
Ihre Meinung zu den Fängaktien?
Einsatz zur Ergänzung zum Thema. Wenn auch das Wasserstoffauto deflationär anfängt zu werden, dann ist es definitiv, finde ich, eine Zukunft. Die Perspektive ist heute noch nicht absehbar. Und so ist es. Zu Fangaktien ist es einfach so, dass ich sehr gespannt bin auf die Ertragssaison. Die hat ja gerade begonnen. Die Großen kommen alle jetzt. Netflix hat für mich ein Zeichen gesetzt. Wir haben es ja gesehen. Nachbörslich zunächst mal runter, dann 4% rauf. Gestern, vorgestern wieder runter und gestern mit 8% der stärkste Nasdaq-Titel in meinen 100. Warum ist es so? Weil ich nehme die Netflix nur einfach heraus. Die Konkurrenz der anderen ist nicht zu unterschätzen, aber sie werden keine Chance haben gegen Netflix, weil die Inhalte, die Netflix produziert, alleine 24 Oscar-Nominierungen, die Serien, ich sehe es an meiner Tochter, die genau dort auch mit anderen
dieses Netflix konsumiert. Sie auch schon.
Netflix, natürlich Netflix sie auch. Ich Netflixe selbst auch, wenn ich Zeit habe. Also Netflix ist für mich ganz klar ein Papier, wo die Reise noch ganz, ganz weit gehen kann. Die anderen, wir wollen sie nicht im Einzelnen nennen, sie sind im Moment immer noch so situiert, dass ich sage, es gibt zu Funk immer noch keine Alternative. Wir hatten aber auch schon seit Funk eigentlich keinen neuen Zyklus, was Herr Thieme angesprochen hat. Wir hatten ja die Dampfmaschine, wir haben ja den Computer, wir haben ja die Biotechnologie, wir hatten ja das Internet. Das waren diese riesen Impulse. Und dieser Impuls fehlt im Moment ein wenig. Und das ist genau dieser Makrozyklus auf einen neuen Makroimpuls, auf den wir warten. Und das wird sich entscheiden, ob Funk diesen überlebt oder nicht. Solange der aber nicht kommt, wird Funk weiterhin für mich alternativlos bleiben.
Okay, machen wir die letzte Runde.
Ja.
Was hinten?
Nur ein Wort.
Ja,
Funk.
Okay.
Funk ist sicherlich noch nicht ganz zu Ende, aber ich würde schon mal die Frage stellen, wie lange kann Apple noch überleben? War provokativ gefragt. Denn was Apple bringt im Smartphone, ist nicht mehr Führung, ist nur folgend das, was die Konkurrenz bringt. Ich würde zum Beispiel eine Huawei nehmen und sagen, die Huawei ist ja im Apple in der Technologie überlegen. Die amerikanische Anschuldigung, dass man spioniert, ist meines Erachtens eine Farce, denn man hat erkannt in Amerika, dass Huawei schneller vorangekommen ist in der modernen Technologie als Apple und auch herkömmliche amerikanische Unternehmen. Und ist auch Samsung voraus. Und man will diesen Vorsprung eliminieren oder reduzieren, indem man einfach etwas vorgibt, Spionage und so weiter und sich aus dem Markt. Das hat man übrigens in der Politik häufig gesehen. Das ist nur meine persönliche Meinung. Ich benutze auch ein Huawei-Telefon, muss allerdings jetzt wahrscheinlich notgedrungenerweise auf ein anderes überschwenken, weil sie nicht mehr den Zugang zu den Halbleitern hat, nicht wahr, die sie brauchen. Sie brauchen 2-3 Jahre, um sich umzustrukturieren, und da ist mir die Sache zu kompliziert.
Kurzum. Also bitte, Herr Thieme, ein Apple kaufen. Bitte, Herr Thieme, ein iPhone kaufen.
Nein, nein, meine ganze Familie hat iPhones. Ich bin der Einzige, der nicht mehr. Wenn ich eins kaufen werde, würde ich wieder Samsung nehmen, weil sie für mich führend sind. In Apple, mal krass gesagt, ist die Entwicklung immer so 6 bis 12 Monate hinterher. Sie haben ein tolles Produkt. Userfreundlichkeit, toll, bei mir nicht. Ich verstehe das Apple-Userfreundlichkeitsprinzip nach wie vor nicht. Meine Kinder und Frauen können das, ich kann es nicht. Aber das ist eine Nebensache. Apple hat aber so viel Geld, um jetzt im Vergleich mit Eastman Kodak und Polaroid zu nehmen, die beide nicht mehr überlebt haben. Apple kann und wird überleben, weil sie im Cash-Bereich so viel Bargeld kreieren durch ihre Apps und so weiter. Sie haben sich neu entwickelt, ähnlich wie Microsoft. Microsoft wäre heute mal extrem pleite, wenn Bill Gates nicht eine vernünftige Nachfolge hätte. Herr Ballmer war eine Zwischenposition, der hatte nur Geld gekostet, hat 17 Milliarden dabei verdient. Nicht wahr? Aber jetzt, die neue Führung von Microsoft, hat Microsoft mit dem vorhandenen Bargeld neu entwickelt. Es gibt eine andere Beispielsfrage, die fraglich ist, obwohl ich es empfehle, ist IBM. IBM muss erst noch beweisen, dass sie sich neu entwickeln kann, und kämpft sehr stark. Kämpft mit Cloud, versucht mit neuen Übernahmen zu kommen und mit neuen
Sachen. Also das sind wir eigentlich bei den Empfehlungen. Die letzte Frage an beide. Was sind so momentan Käufe für Sie, die man ins Depot legen könnte?
Ja, jetzt werde ich meistens erschüttern. Traditionelle Investoren, ich behaupte, dass wir in den nächsten 1-2 Jahren in der Basis-Energieversorgungsseite Geld verdienen können. Das gehört die Schlumberger für mich, hat auch schon 20% gebracht oder 25%. Die ExxonMobil oder wer aggressiver ist, die Occidental Petroleum, die muss Anadarko verdauen. Warum nehme ich diese Werte? Weil wir im Energiesektor hier Niedrigpreise sehen, die nicht durchhaltbar sind, und die Energien brauchen wir nach wie vor. Wir können nicht uns auf Solar alleine verlassen. Zukünftige Tendenzen wären, aber jetzt habe ich keine Namen zu nennen, wäre einfach Solar und Wind. Wind haben wir ja die Nordex empfohlen gehabt, nicht wahr? War auch sehr erfolgreich. Bei Nordex ist eine Frage der Auftragslage, wo Deutschland versagt, wenn man so will. Man ist auf die ausländischen Aufträge angewiesen, aber Nordex, das Konzept ist gut, die Maschinen sind gut. Windenergie ist eine Zukunft. Aber aktuell ExxonMobil ist aus unserer Kaufliste deswegen herausgekommen, weil sie gestiegen ist. Ich kaufe keine steigenden, ich kaufe ja nur gefallene Werte. Das ist mein Prinzip, nicht wahr? Und aber ExxonMobil kann man weiterhalten, Schlumberger kann man weiterhalten. Bei Schlumberger sind ungefähr 20-30% in den nächsten 18 Monaten noch möglich. Und bei ExxonMobil würde ich sagen, sind 15-20% denkbar. Ohne die Dividende, mit der Dividende komme ich dann auf einen attraktiven Return, der 15-20% ausmacht. Und wenn man weitere Werte sich anschaut, ich habe einen Wert jetzt auf die Liste gesetzt, das ist Renault. Hier das Beispiel, Renault ist die größte Autofirma Frankreichs. Ich gehe einmal davon aus, konzeptionell, dass Renault nicht pleite geht. Renault hat ein Kursgewinnverhältnis von unter 5, was mir relativ niedrig erscheint, hat eine Dividendenrendite von fast 10%. Dann kann man natürlich fragen, gut, mit Nissan und Renault, was passiert dort, nicht wahr? Dividieren sie sich auseinander oder auch nicht? Aber nun, mein Schwiegervater, muss ich auch sagen, war der dritthöchste Mann im Renault, nicht wahr, in seiner beruflichen Tätigkeit, ist gerade verstorben mit 95 Jahren, nicht wahr? Aber das schwebt bei mir noch mit dem Hintergrund, die Information, die ich von ihm so in den letzten Jahrzehnten mitbekommen habe. Das Unternehmen wird es auch noch in 10 Jahren geben, und deswegen meine ich bei Renault, nur beim Preis jetzt von 38 Euro macht man nichts falsch. Ich würde hier 50 bis 60 Euro in den nächsten 2-3 Jahren von über 100 kommt als eigentlich unrealistisches Ziel sehen.
Herr Linke, was sind für Sie momentan so Empfehlungen, wo man ins Depot reinlegen könnte?
Also einzeln betrachtet sind es die, die die Zuhörer aus unserem Depot kennen. Das sind natürlich die Favoriten, sonst wären sie ja nicht drin. Darüber hinaus muss ich ergänzend zu meinem Team jetzt sagen, dass ich natürlich einen etwas anderen Weg einschlagen muss, weil ich versuche, den Währungsrisiken aus dem Weg zu gehen, weil 80% unserer Kunden sind Schweizer, 70. Ich versuche natürlich den Euro und den Dollar da, wo es geht, zu meiden. Ich kann's nicht, ich will's auch nicht meiden, weil es gibt Titel, an denen auch in Dollar und in Euro kein Weg dran vorbeiführt. Aber fangen wir mit der Schweiz an. Die Titel aus dem SMI habe ich genannt, die Titel aus unserem Portfolio kennen Sie auch alle. Darüber hinaus bleibt für mich der Schweizer Mittelstand absolut die Priorität, weil dort die Dividendenrenditen viel höher sind als im SMI. Das sind stabile Unternehmen, die sehr lange konstant Dividenden bezahlen. Ich will nicht im Einzelnen darauf eingehen. Teilweise sind sie in unserem Depot drin. Dann sind es natürlich einige DAX-Werte oder MDAX-Titel wie Hannover Rück, wie eine Allianz, wo auch kein Weg dran vorbeiführt für uns. Und aus den Staaten kennen sie mich. Das sind immer noch die defensiven Titel, so wie McDonald's, so wie Johnson. Und dann aus dem Tech-Bereich sind sicherlich noch die FANG und einige kleinere Biotech-Firmen, die ich für sehr aussichtsreich betrachte. Und global betrachtet, nicht vergessen, ich wiederhole es immer wieder, es sind die Russen. Warum die Russen? Ich sage, ich bin kein Russland-Fan und ich bin auch kein Russland-Protagonist, aber es geht mir einfach darum, dass ich im Internet eine Yandex, bei den Banken ist es eine Sberbank, es ist die Gazprom und es ist die Novolipetsk, diese vier Titel und die russischen Eisenbahnen. Aber die anderen genannten Titel zahlen Dividenden auch nahezu 10%. Sie zahlen sie stabil, konstant. Und es ist ungeheuer sich vorzustellen, dass wenn eines Tages tatsächlich die Sanktionen aufgehoben würden und wenn Russland wieder ein Global Player wird und der Rubel etwas schwächer werden würde und nicht von Inflation zerfressen ist, dann ist dieses Potenzial gewaltig.
Meine Herren, dann sage ich vielen Dank, Herr Thieme, Herr Linker, danke. Wenn ich jetzt so auf meine Interviewuhr schaue, war das jetzt 50 Minuten und man kann den Hörern durchaus verraten, beide haben sich jetzt vor 59 Minuten zum ersten Mal hier in Zürich gesehen. Der Mikrofonhalter in der Mitte war Peter Heinrich. Vielen Dank.
Börse hören mit Heiko Thieme. Heiko Thieme Club.